Also, sagte Umbridge süßlich, wir lernen offenbar bereits, unser Temperament zu zügeln, nicht wahr? Nun, Sie werden jetzt ein paar Zeilen für mich schreiben, Mr. Potter. Nein, nicht mit Ihrer Feder, fügte sie hinzu, als Harry sich bückte und seine Tasche öffnen wollte. Sie werden eine ganz spezielle von mir verwenden. Hier, bitte sehr. Sie reichte ihm eine lange, dünne schwarze Feder mit ungewöhnlich scharfer Spitze. Ich möchte, dass Sie schreiben, ich soll keine Lügen erzählen, befahl sie leise. Wie oft? Fragte Harry, glaubwürdig Höflichkeit heuchelnd. Oh, solange es dauert, bis die Botschaft sich einprägt, sagte Umbridge mit ihrer süßlichen Stimme. Fangen Sie an. Sie ging hinüber zu ihrem Schreibtisch, setzte sich und beugte sich über einen Stapel Pergamente, offenbar Aufsätze, die es zu benoten galt. Harry hob die scharfe, schwarze Feder, dann fiel ihm auf, was fehlte. Sie haben mir keine Tinte gegeben, sagte er. Oh, Sie werden keine Tinte brauchen, sagte Professor Umbridge mit dem leisen Anflug eines Lachens in der Stimme. Harry setzte die Federspitze auf das Papier und schrieb, ich soll keine Lügen erzählen. Er keuchte auf vor Schmerz. Die Wörter waren auf dem Pergament erschienen, offenbar mit leuchtend roter Tinte geschrieben. Zugleich waren die Wörter auf dem Rücken von Harrys rechter Hand aufgetaucht, in seine Haut geschnitten, als hätte ein Skalpell sie dort eingeritzt. Noch während er auf die schimmernde Schnittwunde starrte, verheilte die Haut und die Stelle mit der Schrift war nun leicht gerötet, aber wieder vollkommen glatt. Harry wandte sich zu Umbridge um. Sie beobachtete ihn, ihr breites Krötenmaul zu einem Lächeln verzerrt.
Ja?
Nichts, sagte Harry leise. Er blickte wieder auf das Pergament, setzte die Feder von neuem auf, schrieb, ich soll keine Lügen erzählen. Und zum zweiten Mal spürte er den brennenden Schmerz auf seinem Handrücken. Abermals waren die Worte in seine Haut geritzt und abermals verheilte sie innerhalb von Sekunden. Und so ging es weiter. Wieder und wieder schrieb Harry die Wörter auf das Pergament, nicht mit Tinte, wie ihm bald klar wurde, sondern mit seinem eigenen Blut. Und wieder ritzten sich die Wörter auf seinem Handrücken ein, verheilten und erschienen erneut, sobald er die Feder aufs Pergament setzte. Draußen vor Umbridges Fenster brach die Dunkelheit herein. Harry fragte nicht, wann er aufhören durfte. Er sah nicht einmal auf seine Uhr. Er wusste, dass sie ihn beobachtete und auf ein Zeichen von Schwäche wartete. Und er würde sich nichts dergleichen anmerken lassen, selbst dann nicht, wenn er hier die ganze Nacht sitzen und mit dieser Feder seine eigene Hand aufschneiden musste.
»Kommen Sie her«,
sagte sie, und es kam ihm vor, als wären Stunden vergangen. Er stand auf. Seine Hand brannte vor Schmerz. Als er sie ansah, stellte er fest, dass der Schnitt verheilt, die Haut aber wundrot war.
»Hand«,
sagte sie. Er streckte ihr die Hand entgegen. Sie nahm sie in die ihre. Harry unterdrückte ein Schaudern, als sie ihn mit ihren dicken Stummelfingern berührte, an denen sie etliche hässliche alte Ringe trug.
»Aber, ich scheine ja noch nicht viel Eindruck gemacht zu haben«, sagte sie lächelnd. »Nun, dann müssen wir es morgen Abend einfach nochmal versuchen, nicht wahr? Sie können gehen.«
Harry verließ ihr Büro, ohne ein Wort zu sagen. Die Schule war völlig ausgestorben. Gewiss war es schon nach Mitternacht. Er ging langsam den Korridor entlang und dann, als er um die Ecke gebogen und sicher war, dass sie ihn nicht hören konnte, fing er an zu rennen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Harry Potter Podcast. Dieses Mal mit der Nummer 5 und Harry Potter und der Orden des Phönix. Und ja, vielen Dank wieder an die Miriam, weil ich bin natürlich nicht wieder alleine, sondern habe mir wieder Unterstützung geholt, in dem Fall von Dumbledores Armee, und zwar die Mitglieder Stu. Hallo Stu.
Hallo.
Und die Miriam. Hallo Miriam.
Hi.
Bei dem, was du gerade vorgelesen hast, ist mir direkt aufgefallen, dass im Film die andere Hand geritzt wird von Harry. Und zwar die linke. Ist mir nur gerade aufgefallen.
Wow, da hast du aber genau hingeguckt.
Ja, ich habe das alles eingeprägt quasi. Ich finde das so wichtig für unseren Podcast. Nein, ich habe mir auf jeden Fall ganz viele Notizen wieder gemacht bei dem Film. Und ich war ja schon gespannt, wie der fünfte Film dann für mich ist. Und Stu natürlich auch, hat er das letzte Mal gesagt gehabt. Und er hatte auch so ein bisschen Angst. Und jetzt gleich die Frage an dich, Stu. Hast du ihn denn geguckt?
Ja, natürlich. Ich habe ihn geguckt, ja.
Okay, genau. Ich muss sagen, ich fand ihn tatsächlich relativ gut. Also ich habe ihn, glaube ich, auch ein bisschen schlechter in Erinnerung, als er tatsächlich jetzt war. Was aber irgendwie an diesem ulkigen Humor liegt, über den wir auch, glaube ich, nachher reden sollten. Und er hat so ein paar Dinge da drin, die sehr skurril sind, aber auch irgendwie so düstere Themen ansprechen. Ich weiß nicht, wie geht's denn euch bei dem fünften Film?
Also beim letzten Rewatch, da dachte ich mir dann schon, Orden des Phönix habe ich eigentlich gar keine Lust drauf, weil das ist so ein Film, der lief für mich dauernd im Fernsehen. Also irgendwie der erste, zweite und dritte kaum, aber immer war der fünfte und sechste im Fernsehen. Und das hat mich so genervt und ich fand das immer so blöd, weil ich das dann immer nur so teilweise gesehen hatte, dass ich vergessen hatte, wie gut ich den eigentlich fand. Also ja, ich finde den Orden des Phönix schon echt, also der hat eine dichte Atmosphäre, würde ich mal sagen.
Also, ich hatte ja schon mal erwähnt, dass 3, 4 und 5 für mich immer so als die Trilogie der Harry Potter Filme galt, die ich am besten finde. Und jetzt habe ich ja leider lernen müssen, dass ich den vierten echt nicht mehr so toll finde. Deswegen hatte ich auch ein bisschen Bammel jetzt vor den Nummer 5. Und ich muss sagen, ich finde den auch gut. Hat mir wirklich gefallen. Nicht alles, aber ist auf jeden Fall jetzt in von meinem Rerun, den ich ja gerade für diese Podcast-Reihe mache, mit einer der besten bislang.
Cool. Da sind wir uns ja einig. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja. Nein.
Ciao.
Genau, diesmal Regie David Yates. Wir hatten, glaube ich, schon gesagt gehabt im letzten Podcast, eigentlich so ein Regisseur, der jetzt nicht so hervorsticht mit so einem eigenen Stil, wo man dann einen Film guckt und denkt so, ah ja, das ist die Handschrift von Yates, sondern eher so ein Auftragsregisseur, von wegen setze uns das und das um und dann macht er das tatsächlich.
Und man sollte auch noch erwähnen, das war sein allererster Kinofilm. Also David Yates hat davor wirklich nur fürs britische Fernsehen gearbeitet, hat da aber wohl einige sehr erfolgreiche Fernsehfilme inszeniert und hat dann von Warner halt ja den Auftrag bekommen, mach uns mal Harry Potter und der Orden des Phönix. Und anscheinend hat er das zumindest in den Augen von Warner so gut gemacht, dass er danach alle restlichen Harry Potter Filme gedreht hat, plus alle Filme der Spin-off-Reihe Fantastic Beasts. Und er soll angeblich auch alle nachfolgenden Fantastic Beasts-Filme noch inszenieren. Es sollen ja noch 3 weitere kommen. Ja. Außer Teil 3 und 4 sind ähnlich enttäuschend und Box-Office wie der zweite, am Abwarten. Ja, ich gebe dir da recht, es ist so ein Auftragsregisseur. Und ich muss auch sagen, also gerade wenn man ihn jetzt vergleicht mit Chris Columbus oder Alfonso Cuarón, also die ersten 3 Filme, finde ich, hat er irgendwie jetzt keine Stilistik, die ich jetzt wirklich da rauserkennen kann.
Übrigens lustig, oder? Ich krieg von Warner so einen 20-Jahres-Vertrag und mache jetzt einfach nur noch Harry Potter-Filme, bis ich irgendwann sterbe.
Hängt das nicht auch damit zusammen, dass er sich besonders gut mit Rowling versteht?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Das Traumduo, glaube ich. Ja, aber hier ist es tatsächlich noch so, dass er einen guten Einstand macht, finde ich. Auch von der Inszenierung her. Es gibt viele Stellen, die auch durchaus auch im Gedächtnis bleiben bei dem Film.
Wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt an den Film und auch an die kommenden denke, so einen gewissen Stil hat er ja schon. Also er arbeitet immer sehr mit gedeckten Farben, also nicht so kontrastreich, würde ich sagen. Eher immer so ein bisschen abgedunkelt. Zwar auch nicht in allen Szenen, aber die, die sich so bei mir ein bisschen eingebrannt haben, wenn ich mir den Film so als Ganzes vorstelle, sind die für mich alle sehr, sehr dunkel. Auf jeden Fall bei der Harry Potter-Reihe, was auch mit der Geschichte, wie es da weitergeht, zusammenhängt. Und da hat er dann erst wieder bei Fantastische Tierwesen so ein bisschen mehr Farbe reingebracht. Sonst war der da, glaube ich, nicht so.
Also ich muss halt sagen, so gut ich den Orden des Phönix finde, aber er ist, finde ich, visuell, er hat ein paar, sag ich mal, ein paar so Spitzen, die da herausstechen. Aber ansonsten ist der visuell nicht so gelungen wie die anderen, finde ich. Da merkt man schon, dass die Regisseure davor durchaus auch Kinoerfahrung hatten.
Was ihn, glaube ich, auszeichnet, ist so ein Sprung, ehrlich gesagt. Weil als ich dann die ersten Minuten geguckt hatte von dem Film, dachte ich mir so, wow, was ist denn jetzt passiert? Die sind ja jetzt alle irgendwie erwachsen geworden.
Ich war so froh, dass die nicht mehr diese Scheißfrisur aus dem vierten Teil hatten. Oh.
Genau, also die Beatles-Frisuren sind jetzt auch alle weg. So, ne? Also da ist ja auch ein Sprung von 2 Jahren zwischen dann tatsächlich diesmal. Also wir hatten ja Harry Potter und der Feuerkelch 2005 im Kino und jetzt sind wir halt schon 2007 in Deutschland wieder im Sommer, also wieder so ein Sommerblockbuster. Und man merkt das total, dass die jetzt alle irgendwie anders aussehen und größer geworden sind. Und ich glaube, deswegen fühlt sich der jetzt auch so anders an im ersten Moment.
Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Aber ich fand auch den Anfang recht stark, weil er durch diese Dementoren, die jetzt plötzlich in die Welt der Muggel eintreten, schon sehr bedrohlich wirkte. Ja. Und auch, dass Harry vielleicht auch so ein bisschen das erste Mal sein Cousin Dudley da auch beschützt hat. Also ihm blieb ja nicht viel anderes übrig, als da einen Patronus-Zauber zu versuchen. Aber das hat er ja auch hauptsächlich getan, um sich und Dudley zu schützen. Oder? War das so?
Also ich habe es so verstanden, dass beide, also sich und Dudley beschützen wollte, weil
genau, in diesem Tunnel. Weil
Harry ist halt einfach der Held und zu einem Helden passt es halt eben, oder würde es nicht passen, einfach zu sagen, ja, nehmt die Dicken ruhig.
Es gibt ja mehrere Aspekte, die zu Beginn da recht interessant sind. Also erstens, Harry hat ein Trauma, also eigentlich ein posttraumatisches Stresssyndrom. Das merkt man an ganz kleinen, vielen Stellen. Ich finde, in der zweiten Filmhälfte vernachlässigen sie das dann so ein bisschen. Da hat er nachher andere Probleme, aber zum Beginn macht der Film das eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, wie es im Buch ist. Und ist euch aufgefallen, dass die Dementoren anders aussehen?
Nein.
Okay.
Nee, das
vorher hatten die halt Kapuzen auf und man hat das Gesicht bzw. den Kopf gar nicht gesehen. Und hier in dem Fall gab es gar keine Kapuzen mehr. Und deswegen wirkten die vielleicht auch noch mal bedrohlicher, weil die halt so diese Fratze des Todes darstellen.
Du hast gleich den Schlund gesehen, ja.
Wobei, und das war mir zu viel, muss ich sagen. Da fand ich die Dementoren, also ihr erster Auftritt im dritten Film, eindrucksvoller, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war mir irgendwie too much.
Aber es war halt die erste Bedrohung in der realen Welt. Mhm. Das ist Miriam ja auch gerade schon gesagt gehabt. Weil vorher hatten wir diese ganzen Bedrohungen immer nur rund um Hogwarts oder hin Hogwarts halt, ne? Und hier war es jetzt endlich mal in der Muggelwelt. Die Zauberei in der Muggelwelt. Aber können wir mal über Dudley reden?
Gern.
Ey, ohne Witz, als er das erste Mal zu sehen ist, quasi mit seiner Gang und seinen Klamotten, die er anhat, ne? Hab ich mir gedacht, Alter, was ist mit dir passiert? Ich habe mir dann sagen lassen von meiner Buchexpertin zu Hause, dass in den Büchern Dudley ja irgendwie schon länger mit seiner Gang da umherzieht, also nicht nur in dem Buch, und Boxer geworden ist, Boxtraining angefangen hat, wohl und auch einen Boxkampf gewonnen hat, was natürlich dann für diese Figur viel mehr Input liefert. Aber jetzt im Falle des Filmes die erste Szene mit ihm zu sehen, wie er da steht und so, ey, ich bin jetzt voll der dufte Kerl, ne? Das fand ich echt lächerlich.
Ja, aber es hat auch ein bisschen zu Dudley gepasst. Also er hat ja immer sich so ein bisschen an den Rockzipfel seiner Mutter gehängt, hinter seinem Vater versteckt. Und jetzt will er da irgendwie ein bisschen ausbrechen. Also sucht er sich ein paar Idioten, die da mit ihm, da hinter ihm stehen und er so eine Gang schaffen kann. Also dasselbe macht ja auch Draco mit Crab und Goyle.
Es hätte auch, glaube ich, für den Film Dudley nicht gepasst, wenn er plötzlich ein Boxer wäre. Also für mich war diese Gang auch mehr so, als hätte das Gefühl, Dudley ist halt Dudley. Das heißt, der bekommt von Mama und Papa alles hinten reingesteckt. Wahrscheinlich auch die neueste Spielekonsole und genau deswegen hat er so viele Freunde.
Ah, ja.
Ne? Also wenn jetzt der Dudley, den ich jetzt aus dem Film kenne, im fünften Teil plötzlich da stehen würde mit einem Siegerpokal, weil der Typen K.O. geschlagen hat im Boxring, das hätte nicht gepasst.
Ja, aber es wirkt so komisch, weil ich meine, im letzten Film war er ja gar nicht zu sehen. Und davor im Film haben wir ihn das letzte Mal gesehen, als er kuchenfressend vorm Fernseher saß. Deswegen finde ich halt, dieser Sprung ist so drastisch.
Das stimmt, ja. War es doch nicht so, dass er im dritten Teil auch noch so einen Anzug anhatte dabei, so einen unförmigen?
Ja, genau.
Ja, wegen dem Familienessen da. Ja.
Deswegen,
also jetzt, wo mir das gerade einfällt, das müssen wir uns für den nächsten Teil aufheben, da würde ich gerne mal über die Freundesgruppe von Draco reden, die sich nämlich wandelt, so schlagartig. Da können wir dann nochmal drüber reden, aber das ist nicht für diesen Teil, genau. Aber jetzt, wo wir gerade von Dudleys Freunden reden.
Genau. Übrigens, die beiden würden sich total gut verstehen, glaube ich.
Ja. Meinst du?
Ich hasse Harry Potter.
Meinst du Dudley und Draco?
Dudley und Draco, natürlich, das wäre das Traumduo, glaube ich. Ja.
Ich hasse Harry Potter, du hast Harry Potter. Lass uns Freunde sein, beste Freunde.
Genau. nach dieser Dementoren-Szene, wo ja Harry Magie anwendet außerhalb von Hogwarts, was ja verboten ist. Also das war ja vorher nicht ganz so klar, dass das so krass verboten ist. Aber da wird er ja dann auch vor das Zaubereigericht, also im Zaubereiministerium, wird er da dann angeklagt, dass er vor einem Muggel außerhalb von Hogwarts Magie angewendet hat. Und da spielt es irgendwie gar keine Rolle, dass er sich nur vor Dementoren verteidigen wollte. Und ich finde, da geht's schon los mit diesem Thema, das sich durch den ganzen Film zieht. Keiner glaubt Harry Potter. Mhm. Jeder denkt, er ist einfach verrückt geworden und keiner glaubt ihm.
Und was ich ja schön finde, wenn sie in dieses Zaubereiministerium dann sind, ich finde, das hatte so, alleine wie dieser Cornelius Fudge da, diese Poster da hängen, das hatte schon so ein bisschen was von so einer gewissen NS-Ästhetik. Was ich ganz passend finde, denn eigentlich ist ja Lord Voldemort sowas wie der Zauber-Hitler. Ne? Will ja auch eigentlich nur, dass die reinrassigen Zauberer die anderen, die nicht reinrassig sind, halt unterdrücken und halt niedermachen. Das fand ich ganz schön. Also allein dieses Zaubereiministerium sieht unglaublich toll aus. Also das Setting, das ist wunderschön. Mir tat da Harry Potter auch irgendwie echt leid, weil ich habe ja schon im vierten Teil gesagt, im vierten Teil hatte der Junge auch die ganze Scheiße auch keinen Bock. Er will ja kein Held sein, er will doch einfach nur zur Schule gehen, seine Arbeiten schreiben und dann in den Sommerferien irgendwie es überstehen, bei den Dursleys zu leben. Und jetzt hat er irgendwie am Ende des vierten Teils, ja gut, ein Freund fand ich war Cedric Diggory jetzt nicht. Also das war mir sowas wie so ein Bekannter. Aber trotzdem halt, wie Thomas schon sagte, so ein posttraumatisches Stresssyndrom. Mhm. Und wie dankt ihnen die Zaubereiwelt ihm das? Sie glauben ihm nicht. Ist echt eine arme
Schlimmer
Sau.
Noch, also so richtig Propaganda wird er ja betrieben. Ja. Das fand ich auch wirklich spannend. Dieses Thema der Medien auch, ne? Es gibt ja nachher diese eine Schlüsselszene, wo das eine Kind, dessen Namen ich vergessen habe und glaube ich auch vollkommen irrelevant ist, dann sagt so: Oh, jetzt glaubt meine Mutter auch nicht mehr dem Tagespropheten. Ach nein.
Das war doch Seamus.
Ja, kann sein, keine Ahnung. Irgend so ein Kind X in der Klasse. Aber das fand ich sehr bezeichnend, also, weil das halt so dieses Thema Medien und auch nochmal aufgreift.
Ja, also da ist das einfach nur ein Abklatsch von der Bild, habe ich das Gefühl.
Ja, ne?
Die Bild schreibt das. Das muss stimmen.
Aber ist der Tagesprophet der Bild des Harry Potter-Universums?
Ich glaube, er hat sich dazu entwickelt. Also spätestens seit Rita Kimkorn da Harry irgendwelche Sachen andichtet. Was ich aber gerne nochmal ansprechen würde, jetzt, wo du die Verbindung zu Hitler und Voldemort gezogen hast, eigentlich ist Voldemort nicht so schlimm wie Grindelwald. Also Grindelwald wollte ja die vollkommene Auslöschung so ein bisschen von Nichtzauberern und komplette Unterdrückung und alles. Aber Voldemort ist da noch so ein bisschen, also eine Abstufung nicht ganz so schlimm.
Also er ist der Höcke der Zauberei.
Ja, wahrscheinlich, okay. Ja, weil er ist ja auch ein Halbblut, also er ist ja auch kein Reinblüter. Und ich glaube, dass er auch mal gesagt hätte, dass es ja nicht darum geht, irgendwie Halbblüter da auszulöschen, sondern dass die ja auch noch gebraucht werden als Diener oder als Sklaven oder so.
Das kennt man auch ganz gut von Rechten.
Ja. Ja, das wollte ich nochmal sagen. Also, das ist so, wer ist schlimmer, Grindelwald oder Voldemort?
Alles
das
wissen wir ja noch nicht. Scheiße. Es fehlen ja noch drei Filme, genau.
Ach so, ja, natürlich.
Ja, genau, aber beim Zaubereiministerium gibst du recht. Also, das sieht auch richtig cool aus. Und das erweitert auch sehr angenehm diese Welt, die uns da immer wieder offenbart wird. Ne? Mhm. Weil diese Bürokratie, diese stumpfe, sehr klassische Bürokratie-Ding, passt natürlich auch extrem gut zu dem Stil, der da so geschaffen wird. Ne? Übrigens da eine kleine Anekdote, die man so zwischendurch ja im Fahrstuhl erfährt, weil da fliegen ja so Zettelnotizen rum. Ja. Die kennen ja immer noch keine E-Mails, warum auch immer. Und auf jeden Fall sagt er dann, ja, früher gab es hier Eulen. Das war eine Sauerei. Da musste ich wirklich lachen.
Ja.
Ja, das war ein schöner Gag. Das kann man sowieso zu dem Film sagen. Der ist schon sehr düster und hat wirklich viele Stellen, die sehr, sehr beklemmend sind, aber da kommen immer wieder so humoristische Akzente mit rein, die ich im Gegensatz zu Teil 4 nicht misslungen finde.
Ja. Alleine Dumbledores Auftritt mit seinem vollständigen Namen.
Ja.
Das ist irgendwie ist das witzig.
Brian. Ich weiß es nicht.
Percy weil Brian, der hat echt sehr viele Namen. Ja.
Nee, also wirklich, da hat es mich weggeschmissen. Wirklich Elvis, Percival, Thaddeus, Brian, Dumbledore.
Ja, das war cool. Nee, aber tatsächlich, dieser Humor wird da richtig gekonnt eingebaut im Film. Können wir mal ganz kurz über diese Gang reden, die Harry da beschützt?
Wie, welche Gang?
Naja, wird er zum Anfang, wird er ja abgeholt aus dem Haus.
Ja.
Wobei die Dursleys wahrscheinlich jetzt immer noch Harry suchen. Wo ist er denn hin? Auf jeden Fall.
Ich glaube auch nicht, dass die ihn suchen.
Nein, definitiv nicht. Auf jeden Fall werden die da ja so eingeführt und wir wissen ja danach auch, wo sie denn hingehören und der Titel des Films verrät es ja dann auch schon. Ne? Und da ist ja die eine dabei mit ihren Haaren, die sich ja verfärbt, wenn sie wütend wird.
Ah, Tongs.
Das mag meine Frau ja total. Sie sagt immer, das würde ich auch gerne haben.
Nee, also eigentlich sind ihre Haare das Pendant zu diesem Ring, den du tragen konntest. Kennst du diese Kinderringe, die ihre Farbe verändern, je nachdem, was du angeblich für eine Stimmung hast? Ja, das sind ihre Haare.
Aber ihr Name ist ja auch witzig. Nymphedora, ne?
Nymphedora-Tongs, ja.
Wobei, das ist eine schöne Szene, wenn man die dann da sitzen sieht. Und die sind ja irgendwie, glaube ich, volljährig. Das heißt, die dürfen auch außerhalb von Hogwarts zaubern. Und das nutzen sie auch sehr aus. Ich finde, wir haben ja erfahren in dem Teil explizit, man darf als Minderjähriger halt nicht zaubern außerhalb der Schule. Und bei denen sieht man sehr deutlich, okay, die sind wahrscheinlich gerade aus der Schule raus und haben gerade diese Altersmarke überschritten und nutzen es jetzt komplett aus, wirklich immer zaubern zu können. Das fand ich ganz schön.
Hm. Ja. Vielleicht können wir noch was zu Tongs sagen, weil das ist so eine Sache, die wird leider nicht so klar in keinem Film. Also Nymphedora Tongs ist die Tochter von Andromeda Tongs. Die ist eine geborene Black und hat einen muggelstämmigen Zauberer geheiratet. Und Andromeda Tongs ist die jüngere Schwester von Narcissa Black, also der Mutter von Draco Malfoy. Ja. Das heißt, die sind sozusagen Cousine und Cousin, wenn ich das jetzt richtig stammbaummäßig im Kopf habe.
Klingt zumindest so, ja.
Klingt so ein bisschen, als wäre ihr Stammbaum ein Kreis, aber okay.
Und das wird leider nicht so klar. Also das finde ich sehr schade,
ja.
Weil das ja eigentlich schon wichtiger. Also das ist schon wichtig, dass sie hier eigentlich zu den bösen Blacks gehört und so oder auch mit Sirius Black verwandt ist.
Finde ich irgendwie jetzt gar nicht, weil
nicht?
Nee, weil Harry Potter, das Universum, allein das Filmuniversum hat so viele Figuren, deswegen finde ich es okay, dass das nicht gesagt wird. Echt, weil im Buch ist es was anderes. Da kannst du ja auch ausgiebig das und das beschreiben. Aber in einem Film, und die Harry Potter-Filme sind vollgestopft. Das kann man nicht anders sagen.
Ja,
jeder Teil. Und wenn du dann noch anfängst, und wegen, ja, übrigens hier, diese Nymphedora ist verwandt mit dem und dem und aber das und das. Ich glaube, das täte dem Narrativ des Films nicht gut.
Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Und es hat auch noch mal so einiges an dem Charakter für mich. Also dann dachte ich mir so, oh, okay, das erklärt einiges.
Genau, da gibt es ja so ein paar Verquickungen auch, ne? Also wir erfahren ja auch etliches über Neville und seine Eltern, die wiederum auch irgendwo über drei Ecken mit irgendjemandem verwandt sind. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich habe es mir auch erklären lassen. Ich habe es trotzdem nicht verstanden. Aber da wird ja tatsächlich.
Das ist doch irgendwie, das ist so typisch Fantasy. Das hast du bei Game of Thrones, das hast du auch bei Herr der Ringe.
Ja, ja, genau.
Das gehört irgendwie zur Fantasy dazu, ne?
Ja.
Also Nevilles Eltern waren ja Mitglied des
Ordens des Phönix.
Wow. Ja, genau.
Hätte ich auch gewusst.
Aber dieses Versteck ist ja auch geil, ne? Also erstens wird das cool eingeführt, also optisch ist das ein Highlight. Und als es dann gezeigt wird, dachte ich mir, Alter, warum können die da nicht sauber machen? Und dann stellt sich raus, die haben so einen Sklaven-Elf, hätte ich fast gesagt. Wie heißen die nochmal?
Hauself,
ne? Ja, genau.
Ja, Hauself.
Creature. Scheinbar macht der nicht richtig sauber. Und hab mir dann sagen lassen, dass die im Buch auf jeden Fall noch sauber machen. Dachte mir, okay. Und es gibt ja dann diese eine Szene mit dem Bild, was verhängt ist, wo ja die Mutter drauf wohl zu sehen ist von Sirius Black, die da im Hintergrund so ganz leise vor sich hin rumnazieht.
Ja, aber es gab auch Bilder, wo die Gesichter irgendwie ausgekratzt waren und auch verbrannt.
Das ist ja der Stammbaum nachher, genau. Aber im Flur hängt tatsächlich dieses verhängte Porträt, was die ganze Zeit rumflucht von wegen, das ist früher nicht gegeben, Besen, Blut hier, Linie, bläh.
Aber das ist, ganz, ganz schön, dass der Film dir zeigt, nur weil du aus einer Nazi-Sippschaft kommst, heißt nicht, dass du auch Nazi werden musst.
Ja, genau.
Wobei, was ich mich gefragt habe, dieser Creature ist ja auch so ein kleiner Nazi. Ne?
Ja, absolut.
Und wenn ich Sirius Black wäre, hätte ich mir gesagt, pass auf, hier hast du meine Socke, verpiss dich.
Ja, genau, hätte ich auch gemacht, ja. Also wirklich, ja.
Aber wer hätte denn dann geputzt?
Ja, da putzt doch
keiner.
Genau.
Und ganz ehrlich, wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Hauself, der mir die ganze Zeit irgendwelche Nazi-Parolen entgegenplärrt und total missmutig ist, oder dass ich, okay, doch, ich nehme den Hauself, doch, ja.
Wobei die Szene ist ganz schön, ehrlich gesagt. Also nicht die mit dem Nazi-Hauself, sondern die danach kommt, wo die alle am Tisch sitzen. Und klar, so ein bisschen darüber reden, was passiert und auch so ein bisschen Harry Sachen verheimlichen, was ja dann dazu auch führt, dass er halt dann auch irgendwann pissig wird, ne, zu Recht. Aber das ist so ein kleiner, friedlicher Moment, den Harry bekommt mit seiner Familie.
Ich fand diesen Grimoire Place 12 oder wie der heißt, fand ich auch immer so eine muckelige, hier können wir uns verstecken, hier passiert uns nichts, ja. Sache. Und da waren ja dann auch alle da, also das hat sich echt familiär angefühlt. Obwohl natürlich viel verheimlicht wurde, ne?
Ja, genau.
Das fand ich auch ein bisschen arschig. Ich meine, Harry Potter kommt da an, sieht da Sirius Black stehen und dann wird erstmal die Tür zugemacht, weil die Erwachsenen noch reden müssen.
Mhm. Ja, und dann wird nachher dann das Ohr von der Katze gefressen. Das fand ich wiederum ganz witzig.
Und, ja, dieses Lauschern.
Und bei Lupin, der ist ja auch wieder dabei, das fand ich ganz schön, ne? Mhm. Der war wohl gerade wieder Werwolf, ne? Wenn man so ein bisschen so drauf achtet, sieht sein Gesicht nämlich gerade aus, als wenn er durch den Fleischwolf geraten war.
Und ich habe auch ganz, ganz spät erst irgendwann, also das habe ich als Kind gar nicht mitbekommen, dass ja Lupin und Tonks, die sind ja zusammen. Ich glaube, die sind auch verheiratet. Auf jeden Fall sind die zusammen und das merkt man, glaube ich, in maximal ein oder zwei Szenen, wo sie dann auch irgendwann sagt, ja, mein Mann oder so. Ach krass, aber vorher habe ich das auch gar nicht mitbekommen.
Das habe ich nicht registriert.
Es kann auch sein, dass das erst im nächsten oder übernächsten Teil kommt, aber da ist auf jeden Fall schon so eine Verbindung, die man da am Anfang nicht so bemerkt hat.
Ah ja, okay, spannend. Wollen wir mal nach Hogwarts springen? Wir sind ja jetzt immer noch rundherum.
Ja, Todesfall Hogwarts.
Ja, yeah. Und da habe ich gleich ein Logikding.
Jetzt geht's los.
Ja, ja.
Oh je.
Harry ist ja jetzt mit dem Tod konfrontiert worden und sieht nach dieser Erklärung dann das erste Mal die Testrale, die der quasi vor diesen Kutschen gespannt sind, die Kinder dann immer zur Schule fahren. Da hatte ich meine Frage war dann, merken die denn trotzdem, dass da was vorgespannt ist oder können die da einfach durchlaufen? Das ist aber nie beantwortet worden. Und das zweite ist dann, das ist nicht das erste Mal, wo Harry mit dem Tod konfrontiert wird.
Was meinst du?
Naja, im ersten Film sieht er, wie jemandem das Gesicht weggeschmolzen wird.
Er ist ja auch dabei, als seine Eltern sterben.
Ne? Er ist auch dabei, als seine Eltern sterben.
Das stimmt. Also ich weiß nicht, ob das mit den Testralen halt so ein bewusstes, man sieht jemanden sterben. Weil im ersten Teil ist es ja auch eher so ein, okay, er zerfällt zwar, also Quirrell, aber gleichzeitig fährt auch seine Seele bzw. Voldemort hinaus. Vielleicht hat das ja nicht ganz gezählt, beziehungsweise ist ja Harry auch ohnmächtig geworden. Also er fällt ja nach hinten, während Quirrell da zerbröckelt und dann geht Voldemort nochmal so durch seine Brust hindurch in dieser Geisterform und dann wird er ohnmächtig. Vielleicht hat das nicht gezählt.
Wahrscheinlich hat er sich so, ich war das nicht, ich habe den nicht umgebracht.
Gibt es da so einen testralen Schiedsrichter, der sagt, nee, abseits, den geben wir nicht. Ich muss ja sagen, und ich glaube, damit werde ich mich bei Miriam sehr unbeliebt machen, ich glaube, dass dieses ganze Ding halt nur dafür da ist, weil J.K. Rowling diese Figur Luna Lovegood irgendwie unterbringen wollte, die ja auch schon Erfahrung mit dem Tod gesammelt hat und auch diese Testrale halt sieht. Und also, wie gesagt, in meiner Erinnerung ist Luna ja in diesem Teil durchaus nicht super wichtig, aber schon eine wichtige Figur. Aber
eine Reisegefährtin, würde ich sogar sagen.
Eine Reisegefährtin. Aber sie wird dann irgendwie in den späteren Filmen wie viele andere Figuren auch fallen gelassen. Und jetzt kommt das, jetzt wird mich Miriam echt hassen, ich fand die Frau so unglaublich nervig.
Luna? Ja. Das ist komisch. Also, soweit ich weiß, ist Luna einer der häufigsten, mein Lieblingscharakter genannten Charaktere irgendwie.
Ja, also ich habe gestern eine South Park-Folge gesehen, wo Eric Cartman Hippies jagt. Und ich glaube, Eric Cartman hätte Luna Lovegood echt zur Hölle gejagt. Also, das ist so, ah oh nee, wirklich, das ist mir zu sehr Pixie Dream Girl. Das ist so, hallo Harry.
Ich mag Luna. Und vor allen Dingen, wenn man dann
jetzt bin ich für
weiß,
der Arsch der Runde, natürlich.
Ja, du bist der Arsch, genau. Und wenn man dann auch noch weiß, welche Hintergrundgeschichte das Ganze hat, wird einem doch warm ums Herz.
Genau, also es kann.
Moment mal, Entschuldigung. Dir wird warm ums Herz, weil ein armes Mädchen die Eltern verloren hat?
Sie hat nicht die Eltern verloren. Sag mal, weißt du überhaupt gar nichts über den Charakter Luna?
Anscheinend nicht. Ich weiß nur, dass sie mich nervt. Das reicht mir schon aus.
Miriam, klär ihn mal auf.
Über was genau?
Nee, okay. Also einmal die Hintergrundgeschichte quasi von Luna, falls du das möchtest, und dann aber eher so, warum diese Schauspielerin dafür engagiert wurde.
Genau, also Luna Lovegood hat noch einen Vater, nur ihre Mutter ist gestorben. Ihre Mutter ist bei einem Experiment gestorben. Ja. Das erzählt sie dann, während sie da bei den Testralen
steht. Ich habe es so verstanden, dass halt die beiden Eltern da draufgegangen sind bei diesem
Experiment. Nee, der kommt doch später sogar vor, du Dummerchen.
Genau. Wobei bei der Experiment und dem Tod hatte ich ja echt Kopfkino. Ich habe mir dann vorgestellt, wie so eine Hexe da in so einem Labor steht und so, rot und blau, das ist eine gute Idee.
Was ist das? Nitroglycerin? Ja, also,
wahrscheinlich war die genauso verträumt wie Luna. Wahrscheinlich. So kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Und Lunas Vater führt ja diese Zeitschrift, den Glitterer. Heißt der Glitterer oder Glitterer?
Ich hoffe Glitterer, weil Glitterer könnte was ganz anderes sein.
Nein, es ist wirklich der Glitterer mit K.
Okay. Ja,
genau, das ist so eine...
Ich muss mir eben kurz in die Faust beißen, Moment.
Und der Glitterer wird auch so privat betrieben halt von dem Vater.
Ist das sowas wie das Äquivalent der Happy Weekend in der Zauberwelt?
Ich weiß es nicht, aber da wird auf jeden Fall über so magische Tierwesen berichtet und auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Hippie-Zeug.
Ich habe gerade die weirdesten Bilder vor Augen.
Was aber ganz interessant ist zu Luna Lovegood, die wird ja in den Filmen von Ivana Lynch gespielt. Mhm. Und die Geschichte, wie sie an diese Rolle gekommen ist, ist eine ganz rührende. Also Ivana Lynch, die hat an einer Essstörung gelitten und war deshalb auch im Krankenhaus. Also die war da noch sehr jung, also ich glaube, weiß ich nicht, 12 oder 13. Und Harry Potter hat ihr halt ganz viel Kraft gegeben. Also ich glaube, Harry Potter war für viele Kinder, denen es auch nicht so gut geht, ging so ein bisschen so ein Halt. Würde ich jetzt mal so behaupten. Also es ging mir jedenfalls so, dass ich Harry Potter war für mich immer so ein bisschen Hogwarts is my home. Und die hat dann einen langen Brief an Rowling geschrieben, wo sie auch so ein bisschen erzählt hat und dass ihr das Buch geholfen hat und so und auch, dass sie Luna super findet. Und dann hat ihr Rowling tatsächlich geantwortet und hat gesagt, sie solle sich doch einfach für die Rolle bewerben und hat dann auch die Rolle bekommen. Und was auch ganz witzig ist, im Film trägt ja Luna, wenn ihr das gesehen habt, so komische Rettich- oder Radieschenohrringe, beziehungsweise auch so eine Radieschenkette. Und das sind alles Sachen, die Schauspielerin selbst gemacht hat, so in ihrer Freizeit so ein bisschen, hat sie da ihren Schmuck gemacht und konnte den dann auch im Film tragen, was ihr dann nochmal so diesen hippieartigen Charme gibt.
Finde ich eigentlich eine ganz schöne Anekdote, die man so mal zwischendurch erzählen kann.
Ja, aber wie gesagt, die Figur holt mich halt nicht ab. Aber wisst ihr, wer meine Lieblingsfigur in dem Film ist?
Nee. Umbridge?
Bingo, Dolores Umbridge.
Dann kommen wir doch mal zu, wir spielen jetzt wieder so ein Bingo, Verteidigung gegen die dunklen Künste.
Dieser Moment, als ja dann Dumbledore verkündet, wer quasi also jetzt den Unterricht ausüben wird, ne? Von Black, nee, Quatsch, von...
Mad-Eye Moody, oder? War es doch zuletzt?
Mad-Eye Moody, ja, genau.
Ja. Das ist halt einfach auch göttlich. Ne? Also das ist auch eine schöne Szene. Man sieht sie ja vorher schon mal in dieser Verhandlung. Da sitzt sie ja schon. Ich glaube, da hat sie auch ganz kurz, sagt sie auch ganz kurz was. Von wegen so. Ne? Aber das ist so eine Hassrolle, so eine Hassfigur. Das ist so richtig krass gut gemacht.
Also ich glaube, King hat auch gesagt, dass Umbridge der realste Bösewicht ist, den er je gesehen hat. Und ich glaube, wenn jeder mal so zurückdenkt an seine Schulzeit oder irgendwie an die Berufsalltag, jeder kennt seinen persönlichen Umbridge. Seine persönliche Umbridge, würde ich mal so behaupten.
Nicht falsch verstehen, ich finde die jetzt nicht charmant oder sympathisch oder nett. Die ist wirklich furchteinflößend, aber auf so eine ganz perfide Art. Das hat mir sehr imponiert. Das macht die Darstellerin, die Imelda Staunton, echt hervorragend. Im Laufe des Films, wenn sie so immer mehr, sag ich mal, die Macht ergreift von Hogwarts, auch so Montagen, ne? Also die Dursley-Zwillinge machen da Klamauk, sie kommt einfach so hin, macht einmal Schubs, Zauberstab und der Knallfrosch und was immer das war, ist halt eingesackt. Und das hat so eine ganz nette Art von Humor, die der Film auch, glaube ich, braucht, weil ansonsten wäre der sehr depressiv.
Ja. Was ich ganz witzig fand, die Imelda Staunton, die spielt ja auch bei Maleficent mit. Und bei Maleficent spielt sie auch diese rosa Fee. Und ich dachte mir so, hat diese Frau irgendwie einen Fetisch, was rosa Klamotten angeht? Weil also Umbridge trägt ja auch immer rosa, dann spielt sie eine rosa Elfe. beziehungsweise Fee, also irgendwas.
Also ich meine, sie liebt Rosa, sie liebt und Regeln und sie liebt Katzen. Ne?
Ja. Also allein später, wenn wir dann in ihrem Büro sind und man sieht da diese ganzen alten Oma-Teller mit Katzen drauf und dann bewegen sich diese Katzen noch in diesen Tellern. Und dann auch ihre Jacke, diese abgesteppte bisschen Oma-Jacke und in Rosa. Und also es ist ein ganz wunderbarer Charakter. Und ja.
Also im Prinzip ist Umbridge so eine Mixtur aus der widerlichen, gemeinen Lehrerin und der Crazy Cat Lady.
Ja, ja. Genau, das ist sie. Und was ja auch interessant ist, dass sie Verteidigung gegen die dunklen Künste ganz klassisch, wir lernen nur aus den Büchern, wir wenden keine Zaubersprüche an, das ist alles nur theoretisch, weil es gibt ja nichts Böses. Ihr müsst euch gegen niemanden wehren. Das ist wieder dieses, was ja Cornelius Fudge sowohl der Presse als auch, glaube ich, Umbridge gesagt hat. Wir müssen den Schülern und allen glaubwürdig vermitteln, dass es Voldemort nicht gibt. Voldemort gab es, aber der ist besiegt, der kommt nicht zurück. Dieses Lügenkonstrukt, diese Lügenpresse sozusagen, das ist ganz interessant in dem Teil.
Snape ist ja auch total begeistert davon, dass sie den Job bekommen hat. Und in dieser Szene, wo das ja verkündet wird, ne, gibt es ja wieder Essen. Und ich hatte schon mehrmals gesagt in den letzten Filmen, dass ich eigentlich nur nach Hogwarts gehen möchte, um dort essen zu können. Und diese Kuchen, die da auffahren, da dachte ich mir, meine Fresse, geil. Ich hätte sowas auch gerne zu Hause, ich brauche so eine Halle. Übrigens zur Lügenpresse noch der Hinweis, da gibt es auch ein schönes Wortspiel, weil Harry wird ja vorgeworfen, dass er ja dieses Komplott auch schmiedet mit Dumbledore zusammen, ne? Und dass er Dumbledores Marionette auch so ein bisschen ist. Die Überschrift war Plotter. Und ich finde, das ist echt geil, ey.
Ja. Plotter.
Was ich übrigens auch unglaublich lustig finde, ist auch diese Montage, wenn man dann sieht, also Umbridge ist ja, haben wir schon festgestellt, eine Freundin des strengen Regelwerks. Und dieser Hausmeister heißt der Finch.
Filch, ja.
Der dann immer diese, ja, wie einst Martin Luther Thesen dann an diese Wand nagelt und es werden immer mehr und die Regeln werden immer absurder.
Ja, irgendwie 1 oder 2 Meter Abstand zwischen einer Zauberin und einem Zauberer, also zwischen Mädchen und Jungen und ach.
Wisst ihr, was geil wäre, wenn Hogwarts den Hausmeister von Scrubs hätte?
Wenn der Harry Potter genauso behandelt würde wie J.T., ja, cool.
Das wäre geil, wenn dann kommt Harry am ersten Tag hin und hast du da eine Centmünze in der Tür versteckt?
Ja, hast du.
Nein.
Nicht in der Tür, in der dicken Dame. Mit der dicken Dame.
Aber Umbridge ist, da nochmal ganz kurz zurückzukommen und dann quasi den Rückschlag zu machen zu dem, was du auch vorgelesen hattest, die übt ja offen Folter aus.
Mhm. Ja.
Das fand ich auch echt.
Deshalb versteht ihr sich so gut mit Filch.
Ja, genau. Das ist einfach auch ein krasses Thema, was da angeschnitten wird, ne?
Also diese Szene, die ist so eine, die treibt mir so einen richtigen Schauer über den Rücken. Also es ist schon echt. Und sie nimmt das auch einfach so hin. Also da sitzt diese Frau in diesem rosa Tweed-Kostüm, heißt das, glaube ich, dieser Tweed-Anzug. Ja. Sitzt sie einfach da, lächelt vor sich hin mit ihren Klimperringen und ihren Kätzchen und lächelt, während er da mit ihrer Feder schreiben muss, die ihm körperliche Qualen verursacht, wie ein Skalpell. Ja.
Das ist total krass. Auch die anderen Lehrkräfte. Ich meine, Dumbledore verschwindet ja sowieso die ganze Zeit. Ist auch eine geile Begründung am Ende. Ja, ich dachte, das wäre das Beste für dich, Harry. Aha. Okay.
Danke, Brian.
Aber auch, genau, danke, Brian. Aber auch alle anderen, wie zum Beispiel Minerva, die ja wir auch relativ offen und auch für sich stehend sehr stark kennengelernt haben, ne? Schafft es ja nicht, gegen die Umbridge dagegen anzukommen.
Oh, das ist übrigens das ist eine großartige Szene, wenn sie Umbridge dann auf der Treppe konfrontiert und zuerst Minerva über ihr steht und im Laufe des Gesprächs ist das wechselt. Ja, das ist ganz nett.
Genau, das ist total krass. Ja.
Also später, da wird die arme Sibyl Trelawney gefeuert.
Ja. Das ist auch eine heftige Szene.
Ja, genau. Und dann, wie McGonagall dann kommt und für sie eintritt und dann kommt auch noch Dumbledore dazu. Oder?
Dumbledore kommt da dazu und sagt halt eben, ja, sie können sie entlassen, aber sie können sie nicht Schulgeländes verweisen.
Genau.
Und was ich ganz schön finde, ist, dass Emma Thompson, die diese, wie heißt sie, die Wahrsagerlehrerin?
Sibyl Trelawney.
Sibyl Trelawney. Und die Imelda Staunton halt sehr gute und alte Freundinnen sind. Mhm. Und die sollen wohl durchaus sehr viel Spaß bei dem Dreh dieser Szene gehabt haben.
Das glaube ich, ja. Ist ja auch krass, wie sie dann am Ende sagt, so, noch nicht. Also als wenn sie dann auch noch mehr Macht bekommt. Das ist ja auch so ein krasser Prozess, der da stattfindet. Ne? Diese Inquisition, die da, also Großinquisitorin ist sie ja dann.
Ja, so ein Putsch wird eigentlich vorbereitet,
genau,
oder?
Genau, ne? Also es wird halt alles übernommen, alles wird irgendwie umgeändert. Nichts da dürfen die Kids mehr quasi, werden sogar beim Küssen auseinandergeholt. Ne? Also es gibt ja auch wirklich sehr lustige Szenen dann.
Auf der Bank, ich hab's gerade im Kopf, ja.
Oder diese Typen, die mit ihren Schlutterklamotten da rumrennen und dann erstmal die Krawatten gezogen werden und ihre Schlubbis.
Genau.
Also das ist halt, beziehungsweise die Hemden. Also es ist halt alles coole Sachen, aber das führt halt zu so einem, ja, zu so einem Regime in Hogwarts, was da aufgebaut wird.
Um jetzt nochmal zurück zu den Lügenmärchen zu kommen, die Harry ja angeblich erzählen soll, es ist...
Plotter.
Ja, es ist aber schon krass, wie schnell das eigentlich auch seine Freunde glauben.
Ja.
Also Ron hat ja auch, glaube ich, einen kurzen Moment da mal gezögert, bis er dann ihn auch wieder verteidigt hat vor Seamus und so.
Ja, und wird dafür angekackt von Harry, das war ja echt gemein.
Wobei, da war ich echt dankbar, weil in dieser kurzen Sequenz, wo es so aussieht, dass vielleicht Ron bangt, dachte ich, boah, bitte nicht wieder so eine Scheiße wie im vierten Teil. Darauf habe ich jetzt echt keinen Bock. Da war ich echt froh, dass sie das relativ schnell beerdigt haben.
Ja, ich glaube, da hat Ron auch so ein bisschen draus gelernt. Vielleicht aus dem, was im vierten Teil passiert ist.
Ich rede nicht mehr mit dir.
Du bist doof.
Genau, du bist doof.
Was ich ganz toll finde, dass in dem Teil auch öfters Hogsmeade vorkommt.
Mhm, stimmt, ja. Wobei ich mich da ja gefragt hatte, also meine Frau meinte dann, dass es irgendwie, dass Sirius Black da quasi unterschrieben hat oder er alt genug mittlerweile ist, weil der brauchte ja eigentlich eine Genehmigung dafür, dass er da raus kann.
Ich glaube, Sirius Black hat als Patenonkel unterschreiben dürfen. Und weil McGonagall das ja absegnen muss, ging das, glaube ich, so durch.
Aber das müsste doch echt für Probleme sorgen, weil Sirius Black wird doch immer noch gesucht.
Ja, genau. So.
Naja, aber wer sieht denn diesen Schnipsel, der da unterschrieben ist? McGonagall und Dumbledore.
Ja, aber dann hätte sie doch gleich irgendwie eine Unterschrift darunter machen können.
Ja.
Aber McGonagall hat prinzipiell...
Ja, scheinbar nicht. Ja, aber das habe ich mich tatsächlich gefragt. Aber trotzdem waren die Szenen, die da gemacht werden, ganz nett. Das ist ja danach auch quasi der Startschuss, wenn sie dann feststellen von wegen, oh, wir müssen uns ja doch organisieren, ne? Und wir müssen tatsächlich anfangen... zu kämpfen. Hm. Und dann gibt es ja dann die Szene, wo sie dann alle zusammenkommen da außerhalb, ja, dann in dem Raum. Und dann auch fragen so, wie war denn das jetzt, Harry? Wie ist denn der gestorben? Und ist er wirklich zurück? Ne? Und dann auch dieser Moment kommt, wo Hermine dann nicht mehr sagt, der Name, der nicht gesagt werden darf, sondern tatsächlich Voldemort ausspricht. Und da habe ich ganz kurz Gänsehaut gehabt.
Ja, diese ganze Szene in diesem, ich glaube, das war so ein alter Pub oder verlassenes Haus, wo die dann alle auch anfangen zu unterschreiben auf dieser Liste, so, ja, wir wollen was tun und Dumbledores Armee heißt das ja dann auch später.
Genau.
Das war so ein Empowerment-Moment, den ich auch als Kind total toll fand. Also, dass dann doch alle plötzlich dann doch hinter Harry standen und sich
Und Hermine sogar Regeln brechen will.
Ja, oh mein Gott.
Wo Ron dann auch noch fragt, wer bist du?
Ja.
Wobei in diesem Film ja einige Figuren, nicht nur Hermine, eine Wandlung durchmachen. Und eine Figur, die in den letzten Filmen, also in den ersten drei würde ich sagen, wirklich so Hintergrund war. Und im vierten dann durch den Mad-Eye Moody-Unterricht so ein bisschen mehr in Fokus kam. Und jetzt wirklich immer wichtiger wird, ist halt Neville Longbottom. Der ja im Film zumindest diesen Raum der Wünsche entdeckt. Wo sich ja die Dumbledore Army dann immer heimlich trifft, während Umbridge und Filch versucht, irgendwie rauszufinden, was die jungen Leute denn abends machen. Das kann doch nicht sein. Irgendwas stimmt doch hier nicht.
Das war übrigens so typisch britischer Humor.
Ja, und in diesen Trainingssessions, nenne ich es mal, wird relativ deutlich, dass Neville mehr kann, als man zu Beginn glaubt. Und das können wir ja schon mal leicht vorausgreifen. Neville wird ja noch zu... Ja, jetzt nicht Herkules oder He-Man, aber schon ein sehr tatkräftiger Mitstreiter im Kampf gegen Voldemort.
Ja, sehr wichtig tatsächlich. Diese Trainingssessions, die sind auch wirklich schön gemacht. Und Harry unterrichtet ja. Mhm. Und am Ende habe ich dann gedacht so, Wenn du ausgelernt hast, Harry, bewirb dich doch einfach für die dunkle Verteidigung gegen die dunkle Künste.
Aber ich hab mich so ein bisschen zurückerinnert gefühlt an meine Schulzeit. Und das kam hin und wieder mal vor, dass der Lehrer dann irgendwie weggerufen wurde, weil irgendwas war. Und dann wurde irgendeiner bestimmt, ja, mach hier mal weiter. Und es endete nie gut. Deswegen war ich überrascht, wie sauber das bei denen funktioniert, ne?
Ja, was ich auch ganz cool fand, als sie dann alle den Patronus gelernt haben und man auch die verschiedenen Formen gesehen hat. Also bei Hermine ist es ja ein Otter und bei Luna ist es ja zum Beispiel der Hase gewesen und so. Das war auch ganz cool, wie die da so anfangen zu trainieren. Mhm. Cho und Harry kommen sich ja wieder näher. Dazu muss man sagen, dass Cho ja am Ende mit Cedric Diggory zusammen war. Das heißt, Harry ist immer noch ja scharf auf die Freundin seines toten Freundes.
Da muss ich aber auch sagen, als der Film damals in die Kinos kam, war es über dem 4., da wurde ein riesen Geschisse drum gemacht, so, oh, Harry Potter, Cho.
Ja.
Und ey, ganz ehrlich, das ist
der erste Kuss.
Boah, wen interessiert's, ganz ehrlich? Harry Potters Liebesleben, finde ich, ist damit das Uninteressanteste und das Unwichtigste, was es gerade gibt.
Aber das fanden die Jugendlichen damals
ja, nicht, aber Jugendliche
sind Schauspielerin, dumm. Also die Schauspielerin von Cho Chang, ich muss kurz mal gucken, wie die heißt, Katie Loing, die hat ja auch Morddrohungen bekommen dafür, dass sie mit Harry einen Kuss ausgetauscht hat.
Ja gut, das hast du aber bei allen großen Franchises, dass da, wenn sowas passiert, dass da irgend sowas umgeht. Und wie gesagt, nichts gegen Cho und Harry, aber es ist vollkommen irrelevant, finde ich.
Findest du, weil...
Ja, Voldemort ja ist zurück.
Dolores Umbridge ja
ist irgendwie in der Schule und foltert Harry. Sorry, da ist es mir relativ
dumm, ob der jetzt mit
Cho rumknutscht.
Du vergisst aber, dass Harry ja trotzdem noch ein Jugendlicher ist. Harry erlebt trotzdem seine Pubertät und das kann er ja nicht abschalten.
Ja, deshalb finde ich, dass Cho gut ist dafür. Dann hätte man dem Ganzen mehr Raum geben müssen und nicht die 3 Minuten hier in dem Film. Von daher war das absolut irrelevant. Also es waren ja nur 3 Minuten, das war ja mal so Bussi hier, Bussi da, tschüss.
Naja, so kurz war das jetzt
auch. Nee, sorry, aber das war echt kurz. Und ich mir hätte nichts gefehlt, wenn das rausgeschrieben worden wäre, weil es bringt die Handlung jetzt auch nicht wirklich voran. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass Cho in den nächsten Filmen noch irgendwie eine Art Rolle spielt. Außerdem bin ich Team Ginny, so.
Können wir mal nach Azkaban springen?
Du meinst zu der verrückten Tante namens Bellatrix Lestrange?
Das ist ja meine zweitliebste Figur im Harry Potter-Universum. Ich kann es noch nicht mal sagen, warum. Ich mag die total. Die ist so richtig schön abgefuckt crazy. Und alleine, wie das dann so gezeigt wird von wegen, da ist jetzt ein Loch drin und alle dürfen raus. Und wie sie dann halt auch schon so eingeführt wird als Figur. Das ist einfach geil. Auf den Punkt.
Ja, also ich glaube, das ist auch so eine Rolle für Helena Bonham Carter. Ja. Die spielt die großartig. Ja. Und es zeigt, was in Azkaban passieren kann. Also ich weiß nicht ganz genau, ob Bellatrix schon vorher so durchgedreht war, aber ich glaube, Azkaban hat einen echt großen Teil dazu beigetragen.
Ich glaube, die war vorher schon irre.
Ich finde es auch so, wie sie lacht oder so. Sie lacht ja wirklich, wie so eine alte Hexe lachen würde.
Ja.
Das ist sehr überzeichnet, aber es ist sehr passend. Vor allem halt, wenn dann diese Kamera da so rauszoomt und man sieht sie da in diesem Loch stehen und dann um sie herum stürmt und regnet, das ist eine schöne Szene.
Ich muss gestehen, zum Ende des Films hin passieren tatsächlich viele Dinge, aber irgendwie so zack, 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 zack nachher. Ne? Mhm. Deswegen habe ich mir danach auch weniger aufgeschrieben, lustigerweise. Und es gibt ja eine ganz bestimmte Szene, also da, durch die Flucht aus Azkaban gerät ja vieles ins Rollen dann, ne? Mhm. Und alles wird ja immer irgendwie Sirius Black in die Schuhe geschoben und dann gibt es ja nachher dann die Situation, dass es ja auch in Hogwarts völlig eskaliert und dann halt auch zu Dumbledore zurückzuführen ist irgendwie, beziehungsweise sie ja Dumbledore dann vollkommen absägen wollen. Und das ist eine geile Szene, wie Dumbledore abhaut. Und der, ich weiß nicht, wie der heißt, aber der haut dann ja wirklich den geilsten Satz im ganzen Harry Potter-Universum-Film raus, wo er dann einfach meint so, Dumbledore hat echt Stil.
Ich musste, als er Dumbledore diesen Klatscher macht, um dann mit dem Phönix zu verschwinden, ich weiß nicht warum, aber mir kam Homer Simpsons in Gedächtnis mit, mach's gut, ihr Trottel. Also,
genau, so, mach's gut, ihr Trottel. Ja. Achso, und übrigens sieht man da einen von den Weasleys, der bei Fudge arbeitet. Das wird auch gar nicht so thematisiert, sondern einfach irgendwann gezeigt.
Meinst du Percy?
Ja, genau.
Percy ist ja fertig mit der Schule. Der war ja im ersten oder zweiten Teil war der ja noch Vertrauensschüler.
Ja, und jetzt ist er Vertrauter.
Badums.
Ja, ich weiß nicht, was wollt ihr denn noch besprechen? Wir sind jetzt ja schon quasi fast am Ende.
Ich war überrascht, weil ich den Tod von Sirius Blackout, nicht in diesem Film verortet hatte. In meiner Erinnerung kam das später. Deswegen war ich durchaus überrascht, als dann Bellatrix Lestrange ihn halt tötet.
Ich fand das nie befriedigend, wie der stirbt.
Sollte es, glaube ich, aber auch nicht sein.
Ja, genau, also weil es keine richtige Zeit für Trauer gibt. Es gibt keinen Moment, wo du auch als Zuschauerin oder Zuschauer mal so Luft schnappen kannst in dieser ganzen Szenerie, ne? Weil das geht ja dann auch, also wie ich schon sagte, so Schlag auf Schlag und dann ist er halt weg und dann kommt schon das Nächste. Das war krass.
Ich finde, wir sollten auch noch mal, wie sich das überhaupt alles anbahnt. Nämlich Harry fängt an, Visionen zu haben. Ja. Beziehungsweise nicht Visionen, sondern er sieht jetzt durch Voldemorts Augen. Und das ist auch was ganz Wichtiges, was auch in diesem Teil vorkommt. Ich denke, da können wir noch mal zurückkommen, nämlich auf diese Occlumency. Occlumentation, oder wie das dann auf Deutsch heißt. Nämlich die Fähigkeit, sozusagen eine Mauer um seine Gedanken zu errichten, dass niemand von außen eindringen kann. Das ist nämlich das, was passiert, während Harry schläft. Voldemort kommt in Harrys Kopf hinein und kann ihm dann dadurch diese Bilder geben. Ja. Und das war doch in diesem Teil, ne? Also das ist nämlich da, wo Snape ihn unterrichtet.
Genau. Das führt jetzt gleich noch zu was richtig Lächerlichen, das würde ich gleich noch ansprechen wollen, oder was sehr Seltsam. Und gleichzeitig, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, weil Snape trainiert ihn ja dann, was, glaube ich, so die Beziehung zwischen den beiden auch nochmal stärkt und, glaube ich, auch so Mauern einreißt zwischen den beiden. Weil Snape kriegt ja natürlich ganz, ganz viele Gedanken von Harry so mit. Aber Harry schlägt da zurück und geht dann auch in die Gedanken von Snape rein und stellt dann fest, dass sein Vater jetzt nicht so der geilste Typ auf dem Campus war, sondern ein Bully.
Das würde ich auch gerne ansprechen. Also ich kann James Potter überhaupt nicht leiden. Also ich mag diesen Charakter überhaupt nicht, weil James Potter immer so James Potter versus Severus Snape, und das kommt dann auch in den späteren Filmen noch, und alle sagen immer, ja, Snape, der war so böse und der hat Harry sozusagen auch emotional misshandelt und ja, Snape hat sich falsch verhalten, aber er wurde ja ein bisschen dazu getrieben, also was der James Potter gemacht hat, nämlich ihn dazu mobben, auch jahrelang.
Genau.
Und ihm dann auch noch Lily wegzuschnappen, das ist schon echt...
Das ist harter Tobak, genau. Und ich weiß nicht, ob es jetzt im nächsten Film nochmal thematisiert wird. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich bin gespannt.
Ja.
Weil das natürlich ja auch was mit Harry macht, wenn er dann feststellt, dass dieses Konstrukt seiner Eltern, die er nie kennengelernt hat, und alle immer nur immer zu erzählen, wie toll seine Eltern doch waren, um dann festzustellen, scheiße, das schillernde Antlitz, was da erzählt worden ist, stimmt überhaupt nicht. Ne? Das macht natürlich auch was mit deiner Identität. Und dann haderst du ja auch mit dir. Deswegen bin ich gespannt, wie das im nächsten Film nochmal dann so erzählt wurde. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie das jetzt war. Deswegen bin ich gespannt.
Es wird alles nur ganz dramatisch, ja.
Und dann jetzt aber zu was ganz Lächerlichem, ehrlich gesagt. Weil es geht ja dann um diese Prophezeiung. Ne?
Genau.
Das ist der blödeste Plot, den man dafür finden konnte, ehrlich gesagt. Weil ich hatte tatsächlich dann die Frage, was macht Voldemort jetzt eigentlich die ganze Zeit? Chillt er in seinem Sessel und denkt sich so, oh, den Dude brauche ich noch für meine Armee, den mag ich nicht. Und das monatelang, bis mir dann meine Frau dann gesagt hat, so, nee, da gibt es ja diese Prophezeiung, die muss er erst finden und die ist an Harry gebunden und deswegen kann er noch nicht aktiv werden. Und ich dachte mir so, hä? Okay. Und er zwingt ja dann Harry dann diese Prophezeiung dann auch zu finden mit einem Trick. Und Harry findet die ja dann auch. Und was dann gesagt wird, spielt er danach noch eine große Rolle tatsächlich? Im ersten Moment denkt man sich so, okay, was bedeutet das Ganze? Aber am Ende wissen wir ja, was es dann bedeutet. Und dann machen die alle anderen Prophezeiungen, die es gibt auf der Welt, einfach kaputt.
Yep, ouch.
Das dachte ich mir, okay, der nächste Harry Potter wird niemals erfahren, was in seiner Prophezeiung stand. Weil aber jetzt einfach alle kaputt sind.
Weißt du, was noch lächerlicher ist? Nämlich, lächerlicher. Die Prophezeiung hat gar nicht Harry gemeint. Also die Prophezeiung hat eigentlich Neville gemeint. Ja, das war eigentlich Nevilles Prophezeiung.
Ja, es ist total weird. So.
Ja, der arme Neville, den hat es trotzdem getroffen.
Da möchte ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, dieses Zaubereiministerium. So cool das ja auch alles aussieht und cool gemacht ist, Warum haben die kein Sicherheitspersonal?
Ich glaube, das wurde, wenn, außer Gefecht gesetzt, beziehungsweise schon unterwandert.
Mhm. Gezeigt wird das aber nicht.
Nee.
Ja, Gott, das sind aber halt Todesser, das kriegen die schon hin. Also, das finde ich jetzt auch nicht so schlimm.
Naja, ist auf jeden Fall in meinen Kopf aufgeploppt, so von wegen, ah ja, okay. Aber das führt zumindest dazu, weil ja keiner mehr da ist und auch keiner arbeitet und auch kein Sicherheitspersonal da ist, dass wir halt so einen coolen Showdown bekommen. Und den fand ich wirklich spektakulär.
Also es ist ja jetzt der harte Kern, der da mit Harry kämpft. Also wir haben da Luna, wir haben Neville, wir haben Ginny, Ron, Hermine. Genau, das ist der harte Kern, der da gegen Todesser kämpft, die Harry anfragen wollen. Also da fand ich zum Beispiel dann auch Luna sehr cool. Also wie Luna dann auch einfach diese verträumte Luna, der du eigentlich keinen ordentlichen Zauberspruch zutraust, die dann einfach da irgendwie Todesser durch die Gegend schleudert, ohne so eine Regung in ihrem Gesicht. Und da bahnt sich ja auch so ein bisschen, Luna hilft ja dann auch Neville. Und das Witzige ist ja, dass nach Harry Potter, also nach dem Ende von Harry Potter, sind ja Luna und Neville kurzzeitig zusammen. Das ist auch ganz witzig, bevor sie sich dann trennen und dann jemand anderen heiraten oder so.
Genau, also dieser Kampf zwischen Dumbledore am Ende, also Sirius Black tot, haben wir ja gerade schon besprochen gehabt, ne? Und
Also den können wir nochmal.
Ja, können wir nochmal? Okay, dann muss mir jemand dieses Tor erklären.
Ich weiß nicht, wie es heißt, aber für mich ist das so ein Gegenstand wie der Spiegel Nehegib, der einfach in Hogwarts rumstand. Das ist einfach so ein Ding, was so ein bisschen diese Trennung zwischen der lebenden und der toten Welt darstellt.
Ja.
Und warum das da steht, weiß ich nicht, aber es kam sehr gelegen, sagen wir es mal so, weil dann kommt ja dann Bellatrix und sie sagt diesen unverzeihlichen Spruch, nämlich Avada Kedavra, und wir haben ja schon gelernt, wen dieser Zauberspruch trifft, der stirbt, außer man heißt Harry Potter. Und das passiert auch so schnell.
Ja.
Das fand ich aber gut. Also ich hätte da nicht noch gebraucht, wie Sirius sich am Boden wälzt und Harry ihn da in den Arm hält und Sirius sagt, oh Harry, ich habe immer an dich geglaubt, ich liebe dich und deine Eltern lieben dich auch. Ich fand es gut, dass er dann einfach weg war, einfach tot.
Wobei das witzig gewesen wäre. So ein bisschen so ein bisschen Blut, so Harry, pass auf mein Hauselfen auf und häng meine Mutter ab und stell sie in die Kammer, bitte.
Schenk ihm keine Socken.
Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist halt einfach krass, also du kriegst keinen Abschiedsmoment. Genauso wie Harry, ne? So geht es uns halt als Zuschauerinnen und Zuschauer auch.
Das fand ich auch echt schade, ja. Also die haben sich ja gerade erst gefunden, sozusagen.
Ja.
Und haben auch gar nicht so die Screentime zusammenbekommen, dass man irgendwie gesehen hat, ah, okay, die hatten wenigstens einen Sommer zusammen, wo Harry da bei ihm Sommerferien und die sind angeln gegangen oder so. Nee, das war dann einfach, haben sich nochmal gesehen und dann.
Und die Beatrice ist ja seine Cousine auch.
Bellatrix.
Ne? Genau. Ja, Bellatrix, ja. Das ist halt auch krass. Bei den Kämpfen, das fand ich auch tatsächlich ganz gut gemacht, also von der Action her, ne, was sie da so gezeigt haben. Hm. Trotzdem ist sie ja die Einzige, die diesen unverzeihlichen Fluch raushaut, ne?
Ja, das habe ich jetzt nicht aus den Filmen. Ich weiß auch nicht, ob das ganz genau so in den Büchern steht, aber weißt du, wenn du Avada Kedavra sagen musst, dass du das wirklich nur sagen kannst, wenn du voller Hass bist. Mhm. Und wenn du das sagst, dass da auch so ein bisschen eine Art kleiner Teil von dir stirbt, beziehungsweise dass das auch nicht spurlos an deiner Seele vorbeigeht, wenn du dieses Avada Kedavra sagst. Also ich glaube, es ist nicht jeder in der Lage, diesen unverzeihlichen Fluch auszusprechen.
Ah, okay, das ist natürlich auch interessant.
Das Ende fand ich dann auch sehr befriedigend, weil da muss Cornelius Fudge ja zugeben, dass Harry und Dumbledore recht hatten.
Der Blick von ihm ist auch geil, ne? So von wegen, er ist wirklich zurück. Nein.
Wer hätte das gedacht?
Oh mein Gott. Genau, also Dumbledore und Voldy, nenne ich ihn jetzt mal. Der Kampf ist tatsächlich auch sehr effektreich. Und hat auch wieder sowas von Gut und Böse, Licht und Dunkel und quasi so Schwert, also Lichtschwertkampf, so ein bisschen. Aber ich fand es cool, wie sie die Zauber eingesetzt haben. Also gerade diese Wasserkugel, wo Voldy dann eingesperrt ist und wo er dann die ganzen Glasscheiben rausholt und Dumbledore dazu dann Sand macht. Und also das ist tatsächlich ziemlich einfallsreich, ne? Also nicht einfach nur so ein paar Zaubersprüche, sondern da weiß man, boah, jetzt kommt aber hier die High-Klasse, ne?
Und Stu, hattest du auch das Gefühl, dass wir hier ein bisschen den Exorzismus von Harry Potter erleben?
Ja, ja, das war schon sehr horrorfilmmäßig. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Ich muss aber auch sagen, ich fand diesen Kampf zwischen Voldy und Brian nicht so toll. Ich weiß auch nicht warum. Also natürlich, der ist effektreich mit großen Feuerschlangen und Sandstürmen und was es da nicht alles gibt. Aber irgendwie sind es halt letztlich zwei ältere Herren, einer mit Bart, einer ohne Nase, die halt zwei kleine Stöcke in der Hand halten und damit rumschwingen. Mir fehlte da irgendwie sowas, ein bisschen der Impact, wenn ich ehrlich bin.
Du vergleichst das gerade mit der US-Wahl, ne?
Ja, genau. Genau. Weil wow. Das ist ja in der Deleted Scene vom Teil 5 drin, dass Voldemort, wenn er zurück in seinem Versteck ist, dann sagt so, ich habe gewonnen. Ganz klar.
Genau, ich verklage euch alle. Ja.
Also es war schön getrickst. Es hat mich jetzt nicht so mitgerissen.
Ich fand halt das Ende schön, insgesamt. Ne? Mhm. Weil du hast ja dann nur noch die Szene mit Fudge quasi, wo sie alle so, er ist zurück. Ne? Und dann ist ja dann nachher Ende. Ja. Das fand ich tatsächlich einen runden Abschluss. Ohne nochmal irgendwelchen Nachgedöns, sondern einfach zack, fertig. Mhm. Wir müssen aber nochmal zurückspringen. Weil eine Sache haben wir total außer Acht gelassen. Und zwar, wie Umbridge abgesetzt wird.
Oh, großartig. Oh, das ist so eine befriedigende Szene.
Mag das jemand erläutern, was da passiert? Also es sind ja mehrere Sachen, die da passieren.
Heutzutage würde man sagen, sie ist Opfer von Internet-Trollen, oder?
Soll ich einfach sagen?
Mach du ja, hau raus, genau.
Sind ja die Zwillinge, die Brüder von Ron, nämlich Fred und George Weasley, die wir ja auch schon in dem Teil gesehen haben in Scherzartikelladen. Da haben wir die beiden ja schon ein bisschen in Aktion gesehen, was es da alles so gibt und sehr witzig. Und die beiden sind großartig, auch in Ding verkaufen und so. Und sie haben Feuerwerk erfunden, magisches Feuerwerk sozusagen, verzaubert, das dann auch Formen bilden kann. Also da ist ja dann dieser Drache, war das, oder?
Genau.
Der dann die Umbridge aus der großen Halle jagt. Und das war ganz süß. Thomas, kannst du vielleicht erzählen, wie sich McGonagall gefreut hat? Das war sehr, sehr, sehr schön.
Insgesamt war das ein sehr befriedigendes Gefühl, wie das Ganze abgelaufen ist. Also die beiden kündigen das ja auch an, indem sie dann sagen, eigentlich war der Bildungssektor jetzt ja nie sowas für uns. Ne? Das finde ich übrigens eine geile Aussage. Und wie die dann quasi da zu dieser Prüfung reingeflogen sind, alles abgefeuert haben und dann Umbridge fliehen musste.
Verfolgt von dem Feuerwerk.
Genau, das ist halt einfach richtig befriedigend, wo du denkst so, ja, yeah, verdammt, das hätte ich auch gemacht. Geil. Und du hast ja auch die ganze Zeit dieses Gefühl so von wegen, hau doch mal jemand ihr eins, ne, so, und jetzt musst du doch auch mal irgendwann quasi was bekommen, so, und da bekommt sie es tatsächlich. Aber das ist ja erst der erste Schritt, weil wir kriegen ja, also wir wissen ja, dass Hagrid dann auch einen Halbbruder hat.
Genau, ach ja, den haben wir auch noch gar nicht erwähnt.
Genau, und der wird ja ganz kurz vorher eingeführt, natürlich, um am Ende genau das zu erzählen zu können, so, einen anderen Grund gibt es dafür nicht, aber der ist ganz süß und ganz nett.
Und der kommt ja auch noch mal später vor, oder? In einem anderen Teil.
Das kann sein, das weiß ich aber jetzt nicht mehr, die muss ich jetzt gucken wieder. Genau, und am Ende sind sie ja dann quasi dann auch im Wald, weil sie ja dann hinführen, als Trick quasi. Und der ist ja dann geflohen, der Riese. Naja, ich meine, klar, das ist so ein Seil, was ihn da festgebunden hat. Und er ist halt einfach groß und stark. Und da kommen ja auch die Zentauren dann noch, die richtig pissig sind auf die Umbridge. Das finde ich auch geil, weil sie halt ihr Gebiet immer kleiner gemacht haben.
Ich finde, da kommt auch gut raus, was sie denn für eine harte Abneigung gegen alles hat, was kein reinblütiger Zauberer ist.
Total. Und das fand ich insgesamt auch eine schöne Szenerie und ja, die Zentauren nehmen sie dann auch mit. Und ich hatte immer das Gefühl, also ich aus Erinnerung heraus, als ich den Film das erste Mal gesehen hatte, ne, dachte ich mir, ja okay, die nehmen die jetzt mit und kochen die. Ende.
Ich muss auch
sagen. Also man sieht sie ja nochmal dann am Ende, aber ich dachte, die ist echt tot.
Ich muss auch sagen, also als sie die dann so mitschleifen und wie es verschwindet mit ihr so in der Dunkelheit des Waldes, dachte ich dann auch so, Es fühlt sich irgendwie gut an, aber nicht richtig.
Genau.
Ja, Was wir noch mal kurz erwähnen können, das hatten wir jetzt gar nicht, nämlich die Jagd von Umbridge und vielen Slytherin-Zauberern, die da im Hause Slytherin sind. Die haben ja versucht, Dumbledores Armee zu finden. Die haben sich ja in dem Raum der Wünsche versteckt. Mhm. Und genau, also du musst wissen, dass es diesen Raum gibt und dann musst du dir wünschen, dass dieser Raum da sein soll mit allem, was du benötigst. Erst dann kannst du ihn wirklich finden. Was dann auch noch kommt, nämlich wie sie Cho sozusagen dann ins Büro rufen und unter Einsatz von so einem Zaubertrank, der sich das
Wahrheitsserum,
Veritaserum, wie dann Cho, also Harrys Liebe in diesem Film, dann Dumbledores Armee verrät, weil sie es halt nicht anders konnte durch dieses Serum. Das fand ich schon ganz krass. Also das wird ja dann so ein bisschen auch, die werden dann gegeneinander ein bisschen ausgespielt. Mhm. Und Snape beweist ja auch, dass er auf der Seite von Harry ist. Mit diesem Wahrheitsserum hat er ja dann, glaube ich, auch gesagt, dass, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war, dass es gar keins mehr gibt oder dass er alles schon verwendet hat. Mhm. Das war auch noch mal so ganz interessant, wie da Umbridge auch versucht hat, alle gegeneinander so ein bisschen auszuspielen. Auch so ein Arschloch-Move.
Übrigens, was noch ganz interessant ist, der Film hat keine Oscar-Nominierung bekommen, keine BAFTA-Nominierung bekommen, aber eine sehr spezielle Nominierung für einen MTV Movie Award, was natürlich die größte Auszeichnung im Filmbusiness ist. Mhm. Und zwar in der Kategorie Best Summer Movie You haven't seen yet.
Und was ist das für eine Scheißkategorie? Ich glaube, ganz ehrlich, Harry Potter 5. Und den soll noch keiner gesehen haben. Also bitte. Also es kann natürlich sein, dass der da noch nicht lief. Der kam ja, glaube ich, erst im Juli raus. Aber trotzdem. Also die MTV Movie Awards waren immer dafür gut, irgendwie so lustige Parodien zu bringen. Aber was die Auszeichnung angeht, naja, komm, lassen wir.
Lass uns mal zu den Wertungen vielleicht springen. Also wir sind jetzt, glaube ich, sowieso einmal komplett Reihe durch.
Ich würde gerne noch eine Sache sagen, die ich sehr schade finde. Ich habe ja schon gesagt, dass ich Dolores Umbridge sehr schön finde. Und wir haben ja auch schon festgestellt, also nicht in der, doch, sie ist eine sehr schöne Frau. Doch.
Die ist doch süß, oder?
Reifere Frauen in Tweed-Kostümen finde ich einfach toll.
Mit Katzen.
Ich merk's mir.
Und wir haben ja auch schon festgestellt, dass sie jetzt nicht tot ist. Ich finde es aber sehr schade, dass sie halt in späteren Teilen auch jetzt eher keine so große Rolle mehr spielt.
Stimmt, also sie taucht aber noch ab und an auf.
Sie taucht noch auf und ich glaube, wenn sie dann auftaucht, ist sie auch immer noch so ein bisschen halt Umbridge-mäßig drauf. Aber Orden des Phönix ist schon so, würde ich sagen, das Highlight für alle Umbridge-Fans.
Das stimmt. Also ich habe gerade noch mal nachgelesen, was sie denn dann später macht. Und dann ist sie dann Vorsitzende der Registrierungskommission für Muggelgeborene. Also so total in ihrem,
oh je.
In ihrem Gebiet.
Oh. Zum Bocken Gärtner, also den Bock zum Gärtner gemacht, ja?
Aber großartig einfach auch, wie sie gespielt ist und so. Toller Charakter.
Ja, also dem Charakter würde ich tatsächlich 9 von 10 geben. Eine Wertung, die sehr hoch ist und die Harry Potter 5 nicht erreicht. Denn bei der IMDb hat er eine durchschnittliche Wertung von 7,5. Bei Rotten Tomatoes gibt es eine 78, Metascore 71 und die Movie Breaker bewerten ihn durchschnittlich mit 7,2. Also ist schon relativ eindeutig, ne? Im 7er Bereich.
Also ich habe dem Film 8 von 10 gegeben und hatte den dann, wie gesagt, auch jetzt, habe den jetzt wieder besser in Erinnerung als vorher, genau.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe keine Bewertung abgegeben auf Movie Break. Ich glaube, ich würde 7,5 aktuell geben. Also ich hatte wirklich Spaß dran. Übrigens, Harry Potter Filme sind bestens dafür geeignet, so Anekdoten immer rauszukloppen. Hier mal eine ganz witzige. Und zwar, während des Films hat Alan Rickman den Neville-Darsteller und den Ron-Darsteller immer 5 Meter von seinem BMW ferngehalten, weil sie hatten in einem Tag nämlich Milchshake auf seine Auto gespritzt quasi. Und das fand er wohl gar nicht witzig. Du hast halt wirklich so tonnenweise so Anekdoten so rund um diese Filme, weil die natürlich auch einfach ja, groß und bekannt sind und riesen Blockbuster waren zu der Zeit. Wobei ich das Gefühl habe, dass die fantastischen Tierwesen der Zeit, also die ersten beiden beispielsweise, ich glaube, ich nie so die Qualität und diese Größe von Harry Potter erreichen werden.
Mm-mm. denke ich auch nicht. Also ich habe die ersten zwei Filme gesehen und mag sie auch aus nostalgischen Gründen. Aber auch gerade mit den Sachen, die jetzt aktuell so bei Rowling abgehen. Dann jetzt hier die Sache mit Johnny Depp, der ja jetzt nicht mehr Grindelwald spielen wird. Und auch, dass Eddie Redmayne sich auch öffentlich geäußert hat und Rowling in ihren transphoben Äußerungen so ein bisschen unterstützt hat. Das gibt mir alles so einen bitteren Beigeschmack.
Dann sollten wir hier nochmal unterstreichen, dass wir alle drei die transphoben Äußerungen von J.K. Rowling nicht unterstützen wollen. Wir distanzieren uns davon, aber natürlich hat sie etwas sehr Wunderbares geschaffen mit dem Harry Potter-Universum. Das sollte man dann auch noch sagen.
Genau, also das würde ich auch nochmal sagen. Sie hat zwar diese Welt geschaffen, aber sie gehört ihr nicht mehr. Also sie hat halt Generationen von Menschen damit beeinflusst. Die haben ihre eigene Welt so ein bisschen geformt. Und bin ja in diesem Potter-Fandom drinne. Und ich weiß, wie tolerant die Leute in dem Potter-Fandom sind. Also das setzt sich ja aus so vielen verschiedenen Ethnien zusammen. Und was weiß ich für sexuelle
Ausrichtungen,
Geschlechter, was weiß ich. Und das ist so eine breite Masse aus verschiedenen Menschen, die durch Harry Potter verbunden werden. Sie kann es nicht mehr nur wieder an sich reißen. Also es geht gar nicht. Und ich finde, das ist so schwierig. Ich bin aktuell auch immer in so einem Zwiespalt. So kaufe ich mir jetzt aktuell Harry Potter Merch oder lasse ich es lieber, weil ich ihr nicht noch mehr Geld geben möchte. Geld, das sie dann dafür einsetzt, um, was weiß ich, für Genderstudien zu machen, um zu beweisen, dass, dass alle Transmenschen eigentlich das nur machen, weil sie fehlgeleitet sind und es gibt die Geschlechter nicht und was für einen transphoben Mist sie da sagt. Das ist,
Kurze Theorie. Kann es sein, dass J.K. Rowling von Hermine Granger übergewechselt ist zu Dolores Umbridge?
Ja, also sie ist für mich jetzt so eine J.K. Umbridge geworden. Okay. Und es zeigt ja eigentlich auch, dass, wie gesagt, alle Hauptdarsteller bis auf Eddie Redmayne haben sich ja für die Rechte für Transmenschen ausgesprochen und gegen diese transphoben Äußerungen. Eddie Redmayne hat jetzt wohl in einem Interview gesagt, dass es nicht okay findet, wie die Leute Rowling online behandeln, hat dann in einem Nebensatz gesagt, natürlich glaubt er auch in die Rechte von Transmenschen und dass es wichtig ist, die zu beschützen, was ich auch krass finde, weil er bei The Danish Girl.
Ja, genau.
Ja.
Ich meine, gerade Eddie Redmayne ist halt mit einer der androgynsten Darsteller, den ich kenne. Ne?
Wie seht ihr das denn? Könnt ihr Werk und Autor trennen?
Ja, sonst könnte ich mir nie einen Klaus Kinski-Film angucken.
Ja. Ich bin da oft auch froh, weil ich habe das mit dieser Rowling, ich glaube, du warst es, Miriam, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, weil ich hätte das vorher gar nicht gemerkt, weil ich bin kein Twitterer und solche Sachen interessieren mich meist auch nicht. Also was Leute irgendwie schreiben. Aber natürlich finde ich diese Äußerungen, die sie da getan hat, alles andere als unterstützenswert. Es ist sehr widerlich, was sie gesagt hat. Gerade weil sie ja als, ich sag mal, als Master of the Potterverse ja auch eine gewisse Verantwortung hat. Weil es ja auch immer noch junge Leute gibt, die jetzt Harry Potter für sich entdecken. Finde ich sowas eigentlich ziemlich unverantwortlich. Aber wie gesagt, ich kann das trennen. Ja. Also ich kann mir Harry Potter ansehen und habe nicht im Hinterkopf so, Gott verdammt, das ist so eine transphobe Frau, hat das erschaffen.
Genau, also vielleicht sollten wir noch mal unsere Hörer abholen, die jetzt vielleicht auch nicht im Twitter-Universum unterwegs sind. Also J.K. Rowling, sie ist eine aktive Twitterin auf ihrem Twitter-Account. Und seit mehreren Monaten, ich glaube vielleicht sogar schon seit letztem Jahr, äußert sie sich immer ein bisschen sehr transphob. Also sie ist der Meinung, es gibt nur zwei Geschlechter und es gibt halt die richtigen Frauen. Und sie verurteilt zum Beispiel Begriffe wie menstruierende Menschen oder sowas. Und sie hat dann jetzt auch neulich so eine Art Exposé auf ihrer Seite veröffentlicht, wo sie auch geschrieben hat, dass es gefährlich ist, Transmenschen mehr Rechte einzuräumen, weil dann Männer so tun können, als ob sie Frauen sind und einfach in öffentlichen Toiletten richtige Frauen sexuell belästigen können. Das hat sie 1:1 so geschrieben, dass öffentliche Toiletten dann zum Beispiel kein sicherer Raum mehr für Frauen sind, weil es ja dann sein kann, dass ein Transmensch betitelter Mensch da hineinkommt, nur um Frauen zu belästigen, hat sie so geschrieben. Das ist... Ja, Und das ist sehr gefährlich, weil das lesen Menschen, die sich vielleicht nicht so gut mit diesem ganzen Trans-Thema auskennen und die dann auch glauben, was Rowling sagt und dann sagen, oh nee, wenn die jetzt hier eine Geschlechtsumwandlung bekommen oder ihr Geschlecht ändern dürfen, dann machen die das nur, um Frauen zu belästigen. Und sie hat geschrieben, dass bei sehr viele, jetzt heutzutage ist es ja so, dass viele auch Jugendliche sehr früh sich outen, weil die ganze Gesellschaft ist ja jetzt ein bisschen offener dahingehend geworden. Und dass sie ja auch mal eine Phase hatte, wo sie keine Frau sein wollte. Und dann hat sie aber halt ein bisschen sich anders gekleidet und so Musik gehört. Und dann ging es auch wieder. Und heute bekommen ja die Jugendlichen schon sehr früh die Möglichkeit, da irgendwie eine Änderung an ihrem Geschlecht vorzunehmen. Und das findet sie gefährlich. Und
ja, die Frau hat, glaube ich, einfach zu viel Geld und zu viel Zeit.
Ja, ich würde sagen, wir distanzieren uns da alle sowieso davon und ja, öffnen aber auch, denke ich, gerne den Raum für Diskussion. Also wenn ihr dazu irgendwie eine andere Meinung habt, wo ihr ordentlich mit uns diskutieren wollt oder so, könnt ihr auch gerne kommentieren oder was ihr davon haltet, ob ihr Rowling von ihren Werken trennen könnt. Ich denke, da können wir mal das Fass aufmachen, falls da jemand drüber reden möchte.
Genau. Was ich halt wichtig finde, ist, also Werk und Künstlerinnen und Künstler kann man durchaus trennen, aber man sollte halt nicht vergessen, was da dahinter steht, ne? Also was halt diese Personen dann vielleicht auch getan haben.
Ich muss auch sagen, ich erkenne auch in Harry Potter, in den Filmen zumindest jetzt auch keine transphoben Messages.
Genau, ne? Also das kommt halt noch dazu, ne? Also wenn halt die Ideologie dann von dieser Person beispielsweise dann auch in den Werken sich widerspiegelt, ist es nochmal ein ganz anderes Thema, als wenn es halt jetzt nur um das reine Harry Potter-Universum geht, ne? Das, genau.
Also da können wir sozusagen froh sein, dass Harry Potter schon fertig geschrieben war, als sie auf den Trichter kamen. Da gibt es ja Transmenschen und wir sind jetzt mal alle transphob und schreiben böse
Sachen. Pass auf, jetzt kommt im Jahr Harry Potter 8 das Buch, Harry Potter und die bösen Transmenschen oder so.
Ja, dann hätten sie wahrscheinlich Snape zu einem Transmenschen gemacht.
Du, ich will ja jetzt nicht sagen, aber Rowling schreibt ja unter einem Pseudonym, schreibt sie ja diese Krimi-Bücher. Und der neue Teil, der rauskommt, da ist der Mörder ein Mann, der sich in Frauenkleidung steckt, um Frauen zu ermorden. Jetzt mit ihren Äußerungen würde ich jetzt nicht sagen, dass das Zufall ist.
Dim, dim, dim,
dim, dim, dim, dim.
Ach ja, und also weiß jemand gerade kurz, wie ihr Pseudonym ist?
Keine Ahnung.
Wartet, Moment, das muss ich kurz googeln. Ja, ich google hier. genau, Robert Galbraith.
Ach na toll, sie also gegen Transmenschen sein, aber dann männliches Pseudonym nehmen, das ist ja wohl. Also.
So, und jetzt möchte ich euch gerne noch sagen, dass Robert Galbraith, der war ein Arzt, beziehungsweise auch, glaube ich, ein Psychologe oder so, der sich dafür eingesetzt hat, dass man ja homosexuelle Menschen durch Therapie wieder normal machen kann.
Boah, das ist und übel, ey.
Oh, mir kann niemand erzählen, dass das Pseudonym einfach nur so gewählt wurde. Also das, wenn du Robert Galbraith googelst, kommst du da schon sehr schnell auf diesen Psychiater Robert Galbraith Heath. Und,
also da fällt mir diese eine Tweet ein von Morgan Freeman, ich weiß nicht, ob es der echte Morgan Freeman ist, aber egal, der hat geschrieben, wenn du homophob oder transphob bist, dann hast du keine Phobie, dann bist du einfach nur ein Arschloch.
Das stimmt, ja genau. Ja, deshalb denke ich, heutzutage ist es schwieriger, ihre aktuellen Werke davon zu trennen, aber ich glaube, dass sie halt bei Harry Potter da noch nicht auf dem Zug drauf war.
Ja, es war sehr schön mit euch und ich möchte sagen, ich bin sehr gespannt auf den nächsten Film, weil Harry Potter und der Halbblutprinz sowie die beiden Harry Potter Finalteile, die wir als einen Ganzen besprechen werden, sind die einzigen Harry Potter Filme, die ich bislang nur einmal gesehen habe, nämlich im Kino. Oh. Und ich habe sie als nicht so gut in Erinnerung.
Oh, der Halbblutprinz. Und, Spoiler, ich mag ihn sehr gern.
Und da ich ja jetzt schon bei Teil 4 überrascht war, dass ich nicht so gut fand, könnte es ja sein, dass es bei den anderen, also den restlichen Filmen, die jetzt noch kommen, vielleicht sich hier umswitcht. Ich bin sehr gespannt auf den Halbblutprinzen, sehr.
Ich bin auch gespannt, ehrlich gesagt. Ich habe den auch nicht als so gut in Erinnerung. Mhm. Und mal gucken, wie er jetzt ist. Er ist auf jeden Fall sehr düster. Und was mir noch sehr präsent ist, ist Dumbledore, wie er dann quasi sagt, so, töte mich, Harry! Töte mich, ich will das nicht trinken!
Nee, das ist 7.1.
Ach, das ist 7.1? Okay, dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit.
Oder 7.2.
Und Thomas, nenn ihn doch einfach Brian.
Okay, Brian. Genau, also ich bin gespannt, was dann kommen wird. Und ja, wir hören uns ja dann bald und werdet dann wissen, was wir so gedacht haben. Ja. Miriam.
Ja, danke wieder fürs Zuhören. Ist jetzt ganz interessant, dass der jetzt doch länger wurde, als wir alle gedacht hatten. Aber ich fand es jetzt am Ende nochmal wichtig, das Thema anzusprechen. Und ich freue mich schon auf die nächste Besprechung, weil das auch ein sehr emotionaler Film für mich ist. Also da muss ich immer weinen.
Oh je.
Danke fürs Zuhören.
Gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen, genau, vielen Dank fürs Zuhören und schreibt gerne in die Kommentare. Wir hatten ja jetzt einiges besprochen, wo ihr dann euch fleißig Kommentare hinterlassen könnt. Das würde uns natürlich sehr freuen und interessieren. Ansonsten liked uns, teilt uns und verbreitet die Kunde, wie Nelsons von den Simpsons sagen würde. Warum's du?
Weil Brian es auch tun würde.
Genau, auch Brian würde uns liken. Von daher macht das gerne und ich sag schon mal Tschüss und dann dürft ihr auch noch ganz kurz Tschüss sagen und dann sind wir auch durch.
Gut, ich schiebe mich mal kurz in, oder doch nicht. kurz noch gesagt, ihr findet MovieRack noch bei Twitter, Facebook und Instagram und vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.